Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge 429, die in Tarngrün daherkommen wird. Wir werden uns heute nämlich mit der Bundeswehr näher beschäftigen und den vielfältigen politischen Debatten, die sich rund um die deutsche Armee ranken. Wir fragen uns, mit oder ohne Pflicht, wie sieht die Zukunft der Bundeswehr aus? Und ich freue mich auf die Runde, die im Studio zusammengekommen ist. Mit dabei ist
Markus Pindur, sicherheitspolitischer Korrespondent.
Frank Appellan, schau besonders kritisch auf die SPD in dieser Woche.
Und auf die Verteidigungspolitik ja normalerweise auch.
Und Elena Gorges, ich bin in den nächsten zwei Wochen die Vertretung für den Kollegen Wladimir Balzer und gucke auf die Kulturpolitik.
Und die sich dort auch anschließenden Debatten, die es natürlich auch zum Thema Bundeswehr gibt. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich schaue mir sonst eigentlich die AfD an, bin heute aber sehr, sehr gespannt auf diesen Austausch zum Thema Bundeswehr. Frank, wir haben es ja eben schon besprochen. Kleiner Spoiler, wir hatten eigentlich diese Folge ganz anders geplant, bis ungefähr gestern Vormittag, bis dann die Debatte über das sogenannte Manifest von verschiedenen SPD-Politikern, Politikerinnen richtig Fahrt aufgenommen hat und seitdem die Partei ganz schön durcheinander wirbelt. Das sind 6 Seiten, 3,5 Seiten davon sind Text. Und ich finde, das, was man sich da aufgeschrieben hat, Ralf Stegner ist dabei, Rolf Mütze, nicht der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Gernot Erler ist auch mit dabei, das hat schon ganz schön in sich. Was sind für dich die wichtigsten Punkte für alle, die das Manifest nicht gelesen haben? Was muss man dazu erstmal inhaltlich wissen?
Also die wichtigsten Punkte sind die, dass man eine Kehrtwende im Grunde in der Außen- und Verteidigungspolitik fordert, dass Gespräche mit Russland, auch mit Putin in Aussicht gestellt oder gefordert werden, angemahnt werden. Es gibt erhebliche Kritik an den Zielen, die Verteidigungsausgaben hochzuschrauben auf 3,5 oder gar 5%. Da heißt es in diesem Papier, das sei irrational. Ja, und was natürlich für viele befremdlich ist, also die Annäherung an Putin, ich versuche mal das zu zitieren aus diesem Papier, da steht dann drin, dass man eben möglichst schnell, wenn die Waffen denn schweigen, und das würde äußerst schwierig werden, aber das Gespräch mit Russland führen würde. Und das sorgt natürlich für Zündstoff, denn wir wissen, die Waffen schweigen nicht, weil Putin es nicht will, weil der Krieg weitergeht. Da wird diesen Autoren doch ein gewisses Maß an Naivität vorgehalten. Ein Punkt noch, der auch sehr wichtig ist, jenseits der Verteidigungsausgaben, es wird gefordert, die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland auf jeden Fall abzuwenden. Und ganz kurz noch, ich habe es gehört, man war das am Dienstagabend auf einer längeren Autofahrt, dass da sowas kommt. Es hat mich nicht wirklich überrascht. Ich hatte mit Ralf Stegner vor einiger Zeit gesprochen, der ja auch zu den Unterzeichnern gehört, SPD-Linker, und der ja auch in der Kritik stand, weil er sich in Aserbaidschan, in Baku mit russischen Vertretern getroffen hatte. Das ist 2 Wochen her und da hatte ich schon eine Ahnung, dass da jetzt was kommen würde, aber es ist schon ziemlich eingeschlagen gestern.
Also das heißt, du siehst eine direkte Verbindung zwischen diesem Baku-Treffen von Stegner und diesem Vorstoß, weil das würde ja eigentlich so einem russlandfreundlichen Zungenschlag her noch mal stärker das Wort reden oder noch mal stärker ein Hinweis darauf sein.
Keine direkte Verbindung, aber die Intention ist natürlich eine ähnliche. Und wir wissen ja, dass es seit einiger Zeit auch in Anknüpfung an den sogenannten Petersburger Dialog, den es im Grunde offiziell nicht mehr gibt, dass es da dennoch auf mehr oder weniger geheimer Ebene Treffen gibt mit russischen Vertretern. Ich habe vor Monaten schon mit Matthias Platzek darüber gesprochen, der auch daran teilgenommen hat, der frühere brandenburgische Ministerpräsident. Darüber werden wir sicherlich ja noch reden in dieser Folge, dass es da auch deutlich andere Sichtweisen darüber gibt, wie man mit Putin, wie man mit Russland umgehen sollte, je nachdem, aus welchem Teil der Republik man kommt, also Ost und West, da sind es immer noch große Unterschiede meiner Ansicht nach.
Ja, wobei man eigentlich sagen muss, Ralf Stegner kommt aus Schleswig-Holstein.
Absolut.
Nina Scher ebenso. Also wenn man sich diese Unterzeichnerliste anschaut, habe ich nicht das Gefühl, dass da die komplette Ost-SPD versammelt ist. Aber Matthias Platzek, du hast ihn angesprochen, Brandenburger SPD, ehemals Ministerpräsident von Brandenburg. Und ich würde sagen, schon einer wirklich der zentralen Figuren in diesem doch sehr russlandfreundlichen Verhältnis der SPD zu Moskau auch. Ich würde sagen, ja nicht nur verbal, sondern auch in der Organisation. Markus, was hast du dir gedacht? Es sind ja 8 Spiegelstriche, die in diesem Manifest als Forderungen dann hinterlegt sind. Verteidigungsausgaben, Mittelstreckenraketen, dann halt aber auch Stopp eines Rüstungswettlaufs, wo es auch darum geht, man soll eigentlich nicht mehr am Prinzip der Aufrüstung festhalten, töten und sterben in der Ukraine möglichst schnell beenden. Und interessant finde ich halt auch, es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht ja auch darum, dass sich Deutschland und die EU nicht an einer militärischen Eskalation in Südostasien beteiligen sollen. Also man hat ja da nicht nur eine Ukraine, sondern ja auch eine globale Perspektive. Was ist dein Eindruck von diesem Papier jetzt erstmal auf einer inhaltlichen Ebene, bevor wir dann zum politischen Streit kommen?
Also ich war schon sehr überrascht, weil ich angenommen hatte, dass Politiker wie Mützenich zum Beispiel der Fraktionschef war, dass solche Politiker tatsächlich die Realität doch besser zur Kenntnis nehmen. Und mir erschien es so, dass da die ganzen Entwicklungen der letzten 3,5 Jahre, dieser Krieg mit all seinen Auswirkungen, die Gesprächsverweigerung Putins, die ja nun eine Tatsache ist und die man nicht von der Hand weisen kann, die verzweifelte Situation in der Ukraine, die Menschenrechtsverletzungen und was das alles für die europäische Sicherheitsarchitektur auch bedeutet, dass man das so einfach ausblendet. Das fand ich schon einigermaßen, um es vorsichtig auszudrücken, erstaunlich. Und diese Form der Realitätsverweigerung, dieser Begriff wurde ja von dem ebenfalls aus der SPD kommenden Verteidigungsminister Pistorius auch verwendet und auch von einem, ich sag mal, lang gedienten Verteidigungspolitiker wie Reinhold Robbe, beide im Deutschlandfunk. Diese Realitätsverweigerung ist nun wirklich schon frappierend und das lässt einen auch fragen nach den inhaltlichen Punkten, die dort angesprochen werden. Wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt ein Beispiel mal raus, das sind die amerikanischen Raketen, die hier stationiert werden sollen. Das hat Scholz vereinbart am Rande des NATO-Gipfels im letzten Jahr. Da wird völlig ausgeblendet, dass Putin nuklearfähige Raketen seit über 5 Jahren stationiert hat an unseren Grenzen. Das sind 64 Mittelstreckenraketen nach unserer heutigen Kenntnis, die nuklearfähig sind, auf die es noch keine Antwort gab. Die jetzig geplanten Raketen sind nicht nuklearfähig, sondern sie sind konventionell bestückt, aber sie sind eben präzisionsgeeignet. Und diese Antwort jetzt einfach wieder zurückzunehmen und abzuräumen, das wäre eigentlich schon in sich destabilisierend wieder.
Nadine, du hattest ja eingangs gefragt an Frank, ob es da vielleicht so eine direkte Verbindung gibt zu diesem Baku-Treffen, zu der Russland-Connection. Und wenn ich jetzt erstmal wohlwollend auf dieses Manifest blicke, dann kann man ja sagen, naja, in der politischen Debatte, wo mit einem rasanten Tempo die Aufrüstung gefordert wird, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung oder sogar 5%, ist es ja vielleicht ein natürlicher Prozess, dass sich auch Stimmen zu Wort melden, die sagen, Moment, wir müssen mal ein bisschen auch in andere Richtungen denken. Was ich doch aber bezeichnend finde und auch interessant, ist der Zeitpunkt, in dem dieses Manifest jetzt gekommen ist. Denn letzte Woche haben sich 4 renommierte Friedens- und Konfliktforschungsinstitute in Deutschland zu ihrem, ich glaube, jährlichen Friedensgutachten, also das haben sie veröffentlicht, zusammengeschlossen und veröffentlicht. Und da werden ja ganz viele Aspekte empfohlen. Also der erste Punkt ist Fähigkeitslücken in der europäischen Verteidigung schließen. Also man leugnet auch nicht, dass man aufrüsten muss. Allerdings ist da der Fokus, dass es eben europäisch geschieht, im Verbund. Und da sind noch viele weitere Empfehlungen, wie zum Beispiel auch, dass man die regelbasierte internationale Ordnung stärken muss, also das Völkerrecht im Blick haben muss, weil es in vielen weltweiten Konflikten gerade missachtet wird. Und ich sehe einfach, dass sie sich diesen Forderungen nicht angeschlossen haben, sie auch nicht mit einbezogen haben, auch da nicht irgendwie versucht haben, die Brücke zu schlagen. Das wäre ja eigentlich ein super Moment gewesen, sondern dann vor dem Veteranentag, du hast ihn schon angesprochen, mit diesem Manifest kommen, was ja impliziert, dass niemand andere Wege versucht zu gehen, also dass es keine diplomatischen Bemühungen gäbe oder dass es keine Wissenschaftler in Deutschland, Wissenschaftlerinnen in Deutschland gäbe, die auch an anderen diplomatischen Lösungen forschen und arbeiten. Und da frage ich mich dann natürlich, ist es nicht doch eher diese Connection, die man seit vielen Jahren nach Russland hat? Ralf Stegner hat gestern im Deutschlandfunk die SPD-Friedenspartei genannt. Das ist natürlich ein kluger Schachzug, das in einem Interview unterzubringen. Aber man muss ja auch sagen, man könnte genauso gut Kriegspartei sagen, denn die ist ja nicht ganz unschuldig an dieser Situation, die wir jetzt haben, durch ihre Russland- und North Stream-Pipeline-Politik der letzten Jahre.
Naja, und mal von der Seitenlinie eingeworfen als jemand, der die AfD beobachtet, dieser Claim, Friedenspartei zu sein. Da gibt's auch andere Parteien wie die AfD, die versuchen, das auf sich zu ziehen oder auch das BSW. Und interessanterweise sind es ja auch gerade diese beiden Parteien, AfD und BSW, wo es lauten Applaus, große Zustimmung gab. So nach dem Motto, aus der AfD hieß es dann sogar, die SPD würde endlich alte AfD-Forderungen übernehmen. Und ich habe das Gefühl, also spätestens dann ist es Zeit, nochmal ganz gründlich nachzudenken.
Wobei man da natürlich auch, wenn man jetzt wieder wohlwollend drauf gucken möchte, sagen könnte, es ist vielleicht ein kluger Schachzug von der SPD zu versuchen, diese Wählerinnen und Wähler versuchen zu binden, auf seine Seite zu ziehen. Was denkst du, Frank?
Ja, natürlich hat man das versucht. Man versucht es jetzt auch wieder. Der SPD-Parteitag, der in 2 Wochen ansteht, der hat ja auch das Ziel, die katastrophale historische Wahlniederlage aufzuarbeiten. Da will man ja auch schauen, warum ist man beispielsweise im Osten Deutschlands da nicht angekommen. Und da hat man ja immer wieder versucht, Olaf Scholz hat es im Europawahlkampf versucht, diese Karte Friedenspartei zu spielen. Aber es hat eben nicht eingezahlt bei den Sozialdemokraten, sondern eher damals noch beim BSW und eben bei der AfD. Ich würde auch nochmal versuchen wollen, eine Bresche zu schlagen für die Unterzeichner des Manifestes, auch für Rolf Mützenich, der ein angesehener Mann ist, gewesen ist, auch als Fraktionsvorsitzender in seiner Partei. Und der schwer gescholten worden ist, als er vor einem Jahr etwa gesagt hat, wie wäre es denn, im Bundestag hat er das gesagt, wenn wir diesen Konflikt, diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine gewissermaßen einfrieren und versuchen, erst einmal auf dieser Basis dann Gespräche zu führen. Da hat es einen Shitstorm gegeben, das hat ihn auch persönlich sehr angefasst. Und im Grunde ist ja erstmal nichts Verwerfliches daran zu sagen, wir müssen versuchen, wieder ins Gespräch zu kommen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, all die Forderungen, die bis hin zu einer Rückgabe der Krim gehen, durchzusetzen gegenüber Putin. Er ist damals gescholten worden, aber man hat ja dann in diesem Jahr auch diesen Versuch unternommen. Und da hat sich aber jetzt gezeigt, im Zusammenspiel, im bösen, schlechten Zusammenspiel von Trump und Putin, wo ja versucht wird, meiner Ansicht nach, auch im Sinne amerikanischer Interessen die Ukraine zu verraten und zu verkaufen, hat Putin eben niemals wirklich ernsthaft gezeigt, dass er zu Zugeständnissen und Gesprächen bereit ist, dass man das jetzt aber nochmal anmahnt. Und dass man sagt, wir müssen doch einen Weg finden, das Töten in der Ukraine zu beenden. Das ist sicherlich richtig, aber viele Argumente, die da gebracht werden, auch eine Romantisierung von Willy Brandt, der, glaube ich, ganz anders gehandelt hätte, wäre er jetzt in dieser jetzigen Situation. Also da kann man vieles kritisieren. Und letzter Satz, man kann auch kritisieren, dass dieses Manifest jetzt kommt. Wir haben eine Abstimmung über den Koalitionsvertrag gehabt. Da steht all das im Kern drin. Aufweichung der Schuldenbremse, massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben und da haben 80% der Sozialdemokraten Ja gesagt. Da ist es ein bisschen Wohlfall, wenn man jetzt mit so einem Papier kommt, was auch die Regierungsarbeit stören, empfindlich stören kann.
Also das, was mich interessiert, Frank, du hast ja gesagt, 85% Zustimmung, über 80% Zustimmung. Man kann dann sagen, naja, es haben ja auch nur knapp über 50% der Genossinnen und Genossen teilgenommen. Aber man kann halt auch sagen, naja, es gab halt auch quasi keine richtig deutliche Opposition innerhalb der SPD gegen den Koalitionsvertrag und den damit verbundenen Zielen.
Allein von den Jusos. die jetzt auch Beifall geben zu diesem Manifest. Also die hatten sich ja klar positioniert, aber da würde ich dir recht geben, man hätte das im Vorfeld der Abstimmung über den Koalitionsvertrag sagen können, nee, wir sind da nicht mit einverstanden aus den und den Gründen, wir sind Friedenspartei und wir machen das nicht mit. Aber da habe ich Rolf Mützenich zum Beispiel oder Ralf Steker auch nicht so klar gehört.
Was ich mich jetzt noch frage die ganze Zeit, wenn ich mir jetzt dieses Papier anschaue, wenn ich mir die Reihe der Unterzeichner, aber auch die wirklich ja lange umfassende Reihe der Kritiker und Kritikerinnen anschaue. Was will man denn jetzt mit diesem Papier? Ist es das, was von Seiten der Verfasser so ein bisschen versucht wird, jetzt einzuhegen, zu sagen, oh, wir wollen nur eine innerparteiliche Debatte innerhalb der SPD damit befeuern? Es ist ja offensichtlich auch noch unklar, ob dieses Papier überhaupt Grundlage für die Debatte auf dem Parteitag wird oder ob es irgendwie in irgendeine Antragsform noch mündet. Oder ist das Ziel nicht am Ende irgendwie die Politik der Bundesregierung zu verändern? Wo seht ihr da die Hauptstoßrichtung?
Also ich glaube nicht, dass das nur mit innerparteilicher Stoßrichtung SPD gemacht worden ist. Darüber sind die sich alle im Klaren, die wollen ein größeres Rad drehen. Dann muss ich aber noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Es sind nur 5 Abgeordnete, aktive Bundestagsabgeordnete, die das unterschrieben haben. Der Rest sind sogenannte Has-Beens. Das sind Leute, die früher mal irgendein Amt hatten oder ein Mandat, aber jetzt heute zum Großteil gar nicht mehr in der Politik aktiv sind. Das ist das eine. Die Mehrheit offensichtlich bei den Sozialdemokraten steht. Das zweite, was ich einfach mal auch einfordern würde, ist, dass man die Debatte nicht immer nur an der kleinen innenpolitischen und koalitionspolitischen und parteipolitischen Elle misst, sondern dass man drauf schaut, wie liest Putin das? Das hat alles eine Außenwirkung. Ich war letzte Woche in Brüssel, da habe ich noch erlebt, wie fast jeder Redner, den ich gehört habe, gesagt hat, alle schauen auf Deutschland. Was macht Deutschland? Das wird genau beobachtet von Freunden wie von den Feinden. Und das ist die Frage, solche Manifeste, die jeglicher realen Grundlage entbehren, ermutigen natürlich auch Putin wiederum von außen bei seiner starrsinnigen Haltung zu bleiben und diesen Krieg weiterzuführen.
Man könnte auch sagen, wie sieht Trump das? Also auch die Amerikaner könnten sich das anschauen, welche Diskussionen es in Deutschland
gibt. Ja, aber die führen keinen Krieg in der Ukraine.
Absolut, aber da ist natürlich schon der Punkt, dass Friedrich Merz als Kanzler und auch Lars Klingbeil als Vize gerade versuchen, Trump bei der Stange zu halten, auch mit Blick auf den Widerstand gegen Putin, die NATO-Einheiten zusammenzuhalten, zu verhindern, dass die Amerikaner sich aus Europa zurückziehen. Und da tun dann solche Querschüsse, die jetzt mit einem solchen sogenannten Friedensmanifest kommen, wirklich nicht gut. Das schwächt eigentlich, wenn es denn sich fortsetzen sollte. Ich glaube, das ist jetzt eher eine sehr innenpolitische Diskussion. Aber wenn es Folgerungen haben sollte für den Koalitionsfrieden beispielsweise, dann schwächt das die deutsche Position.
Also da wieder dann keine Friedenspolitik innerhalb der Koalition. Ich habe da eben im Moment so ein bisschen die SPD im Verdacht, ob sie nicht das macht, was die FDP die ganze Zeit macht, nämlich Opposition in der Koalition zu sein, um die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen, weil die Partei ja wie festgenagelt bei den 15-16% steht, der CDU dabei zuschaut, wie sie in Umfragehöhen, noch nicht schwindelerregende Höhen, aber doch durchaus klimmt. Und ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig hilfreich ist. Aber was natürlich halt auch spannend wird, einen haben wir jetzt in der Aufzählung noch vergessen, Friedrich Merz haben wir genannt, Lars Klingbeil haben wir genannt, Boris Pistorius ist genau heute an diesem Donnerstag, wo wir aufzeichnen am Vormittag, ist Boris Pistorius in der Ukraine unterwegs, um politische Gespräche zu führen, um über weitere Militärhilfe zu sprechen. Und ich glaube halt, dass auch Boris Pistorius sich einige Fragen dann gefallen lassen muss. Zumal ist ja, wenn man jetzt auf Boris Pistorius schaut, ich habe ja das Gefühl, seinen Job ja ohnehin nicht einfacher macht als Verteidigungsminister, als alter neuer Verteidigungsminister, eine, naja, dann doch auch teilweise ja widerstrebende Partei mit auf diesen neuen Kurs zu nehmen, der ja unter der Ampel vorgezeichnet wurde, jetzt ja nochmal viel konsequenter auch durchgeführt werden soll, mit Neuaufstellung der Bundeswehr, nicht nur finanziell, sondern auch in einem Wehrdienst. Element plus, und das wird natürlich, glaube ich, ziemlich spannend jetzt an diesem Wochenende, auch mit einem Veteranen Tag, den es erstmals geben soll, 15. Juni. In fast allen Bundesländern, bis auf Saarland und Sachsen-Anhalt, gibt es Veranstaltungen, auch hier in Berlin. Ist noch ein Beschluss der Ampel und soll, ja, was soll das, die Sichtbarkeit offensichtlich erhöhen der Bundeswehr, der aktuellen und der ehemaligen Angehörigen. Markus, du gehst hin. Was ist da zu erwarten hier in Berlin?
Also es wird zunächst mal von draußen drauf geguckt, die Atmosphäre eines großen Volksfestes haben. Da kommen nicht nur Veteraninnen und Veteranen, sondern auch deren Familien und interessierte Bürger. Das soll also ein sehr breites Publikum ansprechen. Und das, was, glaube ich, das Wichtigste daran ist, ist, dass die Politik damit auch ein Zeichen gesetzt hat. Also der Bundestag, der das ja mit den Stimmen aller demokratischen Parteien beschlossen hat, das ist das Zeichen der Anerkennung, des Respekts, der Wertschätzung, das, was viele Soldaten über viele lange Jahre resigniert zur Kenntnis genommen haben, dass es eigentlich der bundesdeutschen Gesellschaft relativ egal war, was mit der Bundeswehr passierte. Und das soll sich auch mit daran ändern. Und dieses Signal der Anerkennung und der Wertschätzung, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was davon ausgeht.
Und ich glaube, es ist nochmal interessant zu erklären, diesen Begriff Veteran, was das überhaupt beinhaltet. Das geht nämlich zurück auf einen sogenannten Tagesbefehl von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Im Jahr 2018. Es war nämlich nicht ganz unumstritten, wer eigentlich als Veteran gelten soll. Das ist in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich geregelt. Also ich glaube, in den nordischen Ländern ist es so, dass man zumindest im Gefecht gewesen sein muss. In den USA ist der Veteranenbegriff sehr breit. Und in Deutschland hat man sich jetzt eben dafür entschieden, das auch sehr breit zu fassen. Also Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldatin oder Soldat im aktiven Dienst steht oder aus dem Dienst ehrenhaft entlassen worden ist, also immer noch seinen Dienstgrad besitzt, also nicht unehrenhaft entlassen worden ist. Und ich finde das schon interessant, denn wenn man das anders gemacht hätte, dann wäre ja gleich wieder die Frage gewesen, wo zieht man da die Grenze? Jetzt hat man eben so einen ganz weiten Begriff und das ermöglicht natürlich an so einem Veteranentag dann, dass einfache Bürger, die vielleicht gar keine Verbindung zur Bundeswehr haben, mit Soldatinnen und Soldaten ganz unkompliziert ins Gespräch kommen können. Interessant finde ich zu beobachten, es ist jetzt mal ein Versuch, denke ich, also der wird natürlich weiter bestehen, aber das ist jetzt ein Versuch, so eine Art Volksfest da zu veranstalten. Man kann sowas ja schwer von oben herab verordnen, dass Menschen sich plötzlich der Bundeswehr näher fühlen oder sich dafür interessieren. Das muss wahrscheinlich wachsen, aber es ist etwas jenseits von Militärparaden und es ist ein Tag, der vor allen Dingen die Menschen, die in der Bundeswehr arbeiten, in den Mittelpunkt stellt.
Ja, aber spannend ist ja schon, wenn man auf die deutsche und auch die deutsch-deutsche Geschichte schaut, diese Frage, wer ist eigentlich Veteran und wer ist da auch mitgemeint? Darum geht's ja auch. Hat man in Deutschland diesen relativ breiten Begriff jetzt gewählt, aber eine bestimmte Gruppe ist ja halt eben nicht dabei. Und ich habe so das Gefühl, das könnte vielleicht nur für die eine oder andere Verletzung oder vielleicht auch Diskussionen sorgen.
Genau, also die ehemaligen NVA-Soldatinnen und Soldaten, nee, da waren es nur Soldaten, ne, sind nicht dabei. Außer sie wurden von der Bundeswehr übernommen. Also sie haben dann den Dienst in der Bundeswehr weitergemacht. Ich denke, das hätte man ja gar nicht anders entscheiden können. Also die DDR war nun mal ein Staat, der nicht demokratisch war und die Armee stand im Dienst dieses Staates. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen ehemaligen NVA-Soldaten vielleicht ein schmerzliches Gefühl gibt.
Also es gibt ja auch erhebliche Kritik, muss man sagen, an diesem Veteranentag, an dieser Werbung, die es ja auch sein soll für die Bundeswehr. Und da würde ich sagen, da knallt jetzt auch dieses Manifest der SPD noch so ein bisschen mit rein. Das könnte auch wieder zu Diskussionen führen. Ich war in der vergangenen Woche 4 Tage lang an Bord einer deutschen Korvette Braunschweig, habe an einem NATO-Manöver teilgenommen und habe viel mit Soldaten gesprochen, wie die mit dieser Kritik umgehen, die nämlich da doch, da habe ich mir doch einen guten Eindruck machen können, glaube ich jedenfalls, unter erheblichen zusätzlichen Belastungen durch die, wie sie immer sagen, die östliche Lage, das war so ein Zitat, also die Lage an der Ostflanke eben, die dadurch, dass sie in Alarmbereitschaft sind, die das alles mit sich bringt. Und die werden dann auch von anderer Seite kritisiert. Also die Linke hat sofort davon gesprochen, wir brauchen keinen weiteren Heldengedenktag. So wurde der Veteranentag abqualifiziert. Hat mich erinnert an meine Oma, also Heldengedenktag, Sprachgebrauch der Nationalsozialisten, die immer davon gesprochen hat, wenn es um den Volkstrauertag ging. Das war für die Generation dann immer der Heldengedenktag. Und das war schon ja eine scharfe Wortwahl seitens der Linkspartei, als es darum ging, diesen Veteranentag einzuführen. Und das kommt natürlich auch bei aktiven Soldaten nicht gerade gut an. Und da wird auch ein solches Manifest der SPD-Linken nicht gut ankommen. Mir wurde allerdings dann auch immer wieder gesagt, ja, wir müssen das aushalten, wir halten das auch aus, wir führen da Diskussionen, aber wir sehen uns jetzt in diesem Auftrag mit dazu beizutragen, den Frieden in Europa, in Deutschland zu sichern. Und die Soldaten sind überwiegend natürlich davon überzeugt, dass das, wie wir es gerade angehen, auch mit dieser neuen schwarz-roten Bundesregierung, dass das auch der richtige Weg ist.
Ja, ich glaube, es kommt dann schon darauf an, so ein bisschen zu schauen, wo ist der Mix. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Ankündigung des Bundestags zum Beispiel für diesen Tag aussieht, da geht es dann um Kinderschminken, Hüpfburg, die Big Band der Bundeswehr ist da, verschiedene Bands. Also da hat man schon das Gefühl, dass auch dieses Unterhaltungselement da durchaus eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Podiumsdiskussionen. Es gibt dann auch die Möglichkeit des Austausches mit Angehörigen der Bundeswehr. Also ich glaube, man muss dann doch durchaus mal abwarten, wie stark die Elemente dann nach vorne gestellt werden und wie auch die Resonanz dann ist. Mein erster Eindruck ist, dass möglicherweise jeder dann, egal ob man es gut findet oder schlecht findet, sich dann das raussucht, was man dann gerade möchte und dann vielleicht auch den eigenen Eindruck dann dementsprechend vorhält. Aber es soll eine jährliche Veranstaltung sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt auch am Zuschnitt, an der Ausgestaltung dieses Tages noch gearbeitet wird. Und ich habe mir halt gedacht, Mensch, vor 5 Jahren hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn man jetzt so eine Zeitreise macht ins Jahr 2020, vielleicht 2019, Veteranentag, ich glaube, da wäre die Zeit nicht reif gewesen dafür.
Also ich muss ganz klar sagen, da hat sich auch was geändert. Das hört man auch aus der Bundeswehr, wenn man mit den Leuten spricht. Sie merken, dass viele Bürger durch diesen Krieg gegen die Ukraine ein neues Interesse und einen neuen Blickwinkel auch auf die Bundeswehr haben. Und tatsächlich, sie merken, dass es mehr Wertschätzung gibt. Das höre ich also aus der Bundeswehr ganz klar. Zu den Volksfestelementen muss man sagen, das ist wie beim Fußballspiel, da ist das Spiel das Wichtigste und wie viele Tore fallen, aber die Stadionbratwurst darf auch nicht fehlen. Insofern soll das auch ein Erlebnis sein für die Familien der Bundeswehrangehörigen, die dort auch mit hingehen. Das soll keine Podiumsdiskussion sein, sozusagen in einem überhöhten Sinne, sondern es soll wirklich möglichst viele Leute erreichen, die auf die eine oder andere Art und Weise dann vielleicht die Gelegenheit haben, sich mit Bundeswehrsoldaten einfach mal zu unterhalten.
Tatsächlich ist es natürlich erstmal befremdlich, wenn man Kinderschminken oder Bühnenprogramm liest und dann an Militär denkt. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, wenn man da als Familie hingehen möchte und viele Menschen, die sich vielleicht für die Bundeswehr interessieren oder dafür interessieren, mit Veteranen ins Gespräch zu kommen, die haben ja Kinder. Also die müssen die ja an so einem Wochenende dann auch mitnehmen und die müssen dann ja auch beschäftigt werden. Und ich denke, die Kritik der Linkspartei, also es ist ja auch immer etwas, woran sich die Bundeswehr dann auch messen lassen muss. Ich meine, wir haben die deutsche Geschichte, wir waren zweimal Aggressor, wir haben zweimal die Welt mit 2 Weltkriegen überzogen. Also natürlich sollte man sehr vorsichtig sein, irgendwie so, ja, militärische Ehren, Verherrlichung des Militärs nur ansatzweise wieder zu versuchen. Und das ist ja genau das, was die Bundeswehr oder die Organisatoren dieses Veteranentags jetzt versuchen, eben nicht zu tun, indem sie zum Beispiel auch die zentrale Veranstaltung vor den Bundestag gelegt haben. Und der Bundestag wird geöffnet sein an diesem Tag. Man kann ihn also besuchen. Und das ist ja nicht ein Zufall. Also das ist ja eine Parlamentsarmee. Das heißt, sie zeigt, wir sind angebunden an das Parlament. Das Parlament wird vom Volk gewählt. Wir stehen im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. Also ich denke, das ist natürlich auch Ansporn, diesen Tag eben dann anders aussehen zu lassen. Und dass jetzt gerade die Zeit vielleicht dafür reif war, ist auch interessant. Das zeigt ja, dass der Einsatz in Afghanistan vielleicht nicht so verankert war. in der deutschen Bevölkerung?
Das ist ein wichtiger Punkt. Einer der Initiatoren dieses Veteranentages, der maßgeblich darauf gedrängt hat, dass wir einen solchen Tag bekommen, ist Johannes Arlt. Und der ist Afghanistan-Veteran. Ich glaube, er ist Major der Reserve. Der war SPD-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, ist gerade rausgeflogen bei der letzten Bundestagswahl. Der hatte auch und hat nach wie vor einen schweren Stand auch in der eigenen Partei. Der hat zum Beispiel immer wieder gesagt, er war zuständig in Afghanistan für den Einsatz von Aufklärungsdrohnen. Und ich habe mit ihm viel darüber gesprochen und er hat auch gesagt, wir waren immer von den Amerikanern abhängig, beispielsweise bei den Karfreitagsgefechten 2010. Da sind deutsche Soldaten nur rausgeholt worden. Es hat ja 4 Tote gegeben, aber andere sind rausgeholt worden mit Unterstützung der Amerikaner. Er hat immer wieder gesagt, wir brauchen auch bewaffnete Drohnen. Das waren dann auch so Positionen, die nicht mehrheitsfähig waren bei der SPD. Und da gab es dann eben immer wieder Diskussionen. Aber er hat auch gesagt, wir brauchen mehr Wertschätzung, Anerkennung. Wir brauchen vielleicht auch Diskussionen. Das würde ich persönlich mir jetzt auch wünschen mit Blick auf den kommenden Sonntag, dass es da keine Demonstrationen und Schreierei gibt von wegen, ihr seid Kriegstreiber oder so. Das haben wir beispielsweise erlebt. Damit muss man halt leben. Als diese Schiffe in Warnemünde ausfuhren, wurden Transparente und Sprechchöre uns entgegengehalten. Der Krieg beginnt hier. Also das wird natürlich auch kommen, möglicherweise auch bei diesem Veteranentag. Aber im Grunde wäre es schön, wenn man neben dieser Begegnung, Volksfestcharakter, dann auch Diskussionen führen kann, auch kritisch. Dass man sagt, verdammt nochmal, so wie Michael Roth heute Morgen von der SPD bei uns im Programm, ich zweifle auch manchmal, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Aber dass man da gepflegt drüber diskutiert und diese Gesprächskultur, die haben wir leider auch in Deutschland verloren. Und da würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen dazu beitragen könnte, eben dieser neue Tag mit dieser Begegnung zwischen Soldaten und Bevölkerung. Letzter Satz, Markus, du hast recht, das sagen alle. Das merkt man, Soldaten in Uniform, die in der Öffentlichkeit auftreten. Letztens wieder einer gesagt, da stehe ich beim Bäcker und dann spricht mich einer an. Gut, dass wir sie haben. Also ich habe Respekt vor eurer Arbeit und das hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben.
Was ja ein Thema dann auch möglicherweise sein wird an diesem Veteranentag und dann natürlich auch darüber hinaus im Parlament, in dem Gebäude, dann direkt neben dieser Veranstaltung ist ja dann die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen mit dem Wehrdienst? Und ich sage ja ganz bewusst Wehrdienst und nicht Wehrpflicht, weil sich die schwarz-rote Koalition ja jetzt erstmal auf ein freiwilliges Element geeinigt hat und das ja auch schon harte Diskussionen nach sich zieht. Kritik an einer möglichen Militarisierung ist zum Beispiel von den Jusos geäußert worden. Andere beklagen zum Beispiel Freiheitseingriffe. Können wir noch mal ganz kurz darauf schauen, auf das, was jetzt als freiwilliges Element, wie das jetzt ausgestaltet werden soll, ab wann es eigentlich kommen soll? Kommen die ersten Briefe schon nächstes Jahr? Und ein Punkt, der mich ganz besonders interessiert, ist, gibt es eigentlich irgendwo eine definierte Grenze, wo man sagt, oh, jetzt hat das freiwillig nicht gereicht, jetzt machen wir doch ein Pflichtelement? Gibt es da einen definierten Automatismus oder wird das dann frei im politischen Raum verhandelt?
Das wird nicht ganz frei verhandelt, denn das ist ja auch abhängig von den Zahlen, die wir der NATO zugesagt haben. Wir haben in 2 Wochen einen NATO-Gipfel. Da werden die ganzen Fähigkeitsbeschlüsse, die man ausgehandelt hat, dann tatsächlich festgenagelt und festgezurrt. Nach allem, was wir gehört haben, braucht die Bundeswehr nicht nur die avisierten 203.000 Soldatinnen und Soldaten, sondern darüber hinaus auf jeden Fall, wenn sie die Fähigkeiten haben will, die bislang der NATO zugesagt sind, weitere 60.000. Zu den 60.000 müsste dann auch eine Reserve kommen, damit im Krisenfall die Bundeswehr schnell aufwuchsfähig ist. Das heißt, das ist erstmal das Wichtigste, dass man wieder ein Wehrerfassungssystem aufbaut.
Ganz kurz, 180.000 ist die Zahl im Moment, ne? Um diese 200.000 in Relation zu setzen. Das heißt, man spricht von deutlichen Aufwüchsen und muss ja die Abgänge zum Beispiel durch Altersabgänge ja auch noch kompensieren.
Also in der Tat, es ist erstens so, dass die Bundeswehr es geschafft hat, in den letzten 2 Jahren deutlich mehr Bewerbungen zu bekommen. Gleichzeitig, da hast du völlig recht, gehen einfach viel mehr Leute in Rente. Die Babyboomer sind jetzt dran, in Rente zu gehen. Die tun das auch. Und deswegen kam das von den 183.000, die man dann hatte, auch nicht richtig weiter hoch. Was jetzt kommt, was eigentlich schon da sein sollte, nämlich ein Gesetz dafür, wie man jetzt den Wehrdienst gestaltet, das ist Folgendes. Zunächst einmal ein großes Element der Freiwilligkeit, ganz klar. Aber auch eine Pflicht, nämlich jeder 18-Jährige und jede 18-Jährige bekommt einen Brief. In diesem Brief wird er oder sie darauf hingewiesen, Männer müssen es beantworten. Fragen nach ihrem Status, nach ihrer Bereitschaft zu dienen in der Bundeswehr, nach ihren Interessen zum Beispiel, nach Ausbildungsmöglichkeiten, all das soll darin vorgesehen sein. Für Frauen ist das freiwillig, Männer müssen das ausfüllen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, von jetzt auf gleich geht das ja auch nicht, dass wir, ich sag mal, 20.000 Rekruten aufnehmen und ausbilden. Man muss die Kapazitäten auch erstmal wieder aufbauen. Man hat ja die Kasernen nicht mehr, man hat die Ausbilder nicht mehr. Da muss man erstmal langsam hinkommen. Das heißt, zunächst einmal wird es wohl so sein, dass es im Wesentlichen durch Freiwilligkeit entschieden wird. Es ist aber zu bezweifeln, dass das genug sein wird. Denn, nochmal, der Hinweis darauf, man versucht seit 10 Jahren einen personellen Aufwuchs bei der Bundeswehr hinzukriegen und hat es mit Freiwilligkeit seit 10 Jahren nicht geschafft.
Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ich glaube, es sind 700.000 Schulabgänger beziehungsweise ungefähr 700.000 18-Jährige in Deutschland. Wie viele von denen möchte man denn gerne haben? Gibt es dazu denn so eine Art Zielgröße?
Also das, was ich gehört habe, ist, was es benötigt und was auch relativ schnell kommen sollte in den nächsten Jahren, dass man 30.000, 40.000 pro Jahrgang tatsächlich dann auch hat und in den Wehrdienst hineinnimmt, der zwischen 6 und 23 Monaten dauern soll, damit man auch diese Aufwuchsfähigkeit, diese Reserve hat und dann auch aufbauen kann.
Wobei die, ganz kurz, die Zielvorgabe ist, glaube ich, aktuell 5.000 im Jahr, ne? Weil man das gar nicht schafft.
Im Moment kann man es noch nicht bewältigen. Aber ich sag mal so, Wunschziel wäre 30.000 bis 40.000 pro Jahr. Und das ist ja wirklich ganz, ganz großes Politikversagen, dass man zum Beispiel nicht mehr weiß, wer eigentlich tatsächlich Reservist sein könnte und wer nicht. Man hat nicht mal die Adresslisten mehr. Man kennt die Namen teilweise nicht mehr, weil man das Wehrerfassungssystem einfach hat kopheister gehen lassen. Einen Moment noch. Und da muss man einfach sagen, da sind so viele Dinge versäumt worden in der Vergangenheit. Und zwar leichtfertig auch. Man hätte das ja auch weiterführen können. Das ist wirklich, macht es jetzt sehr, sehr schwierig. Der schnelle Aufwuchs geht bestimmt nicht. Wunschziel, wie gesagt, 30.000 bis 40.000 pro Jahr.
Weil du gerade die Reserve angesprochen hast, ich glaube, das muss man noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt Reservisten sind. Also es gibt ja einmal die Rekrutinnen und Rekruten, also die den Wehrdienst leisten, momentan ist er freiwillig, die dann irgendwann Zeitsoldaten werden können, wenn sie möchten oder sich verpflichten auf mehrere Jahre. Und dann gibt es ja Soldatinnen und Soldaten, die dann ausscheiden, aber Reservisten sind. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ganz einfache Zivilisten entscheiden, ich möchte gerne Reservist werden und dann die Reservistenausbildung machen. Da finde ich zum Beispiel auch in der politischen Diskussion interessant, dass es da gar keine Abfrage gibt. Also wir fokussieren uns immer auf die Jüngeren. Man könnte ja auch sagen, okay, es gibt bestimmte Berufe, die sehr gefragt sind in der Bundeswehr. Da macht man Abfragen in der Bevölkerung, wer hätte eigentlich Interesse. Und ich habe mal in den aktuellen Wehrbericht der ehemaligen Wehrbeauftragten Eva Högel geguckt. Der ist 179 Seiten lang. Das kann ich auch jedem empfehlen, da mal reinzublicken, egal wie man zur Bundeswehr steht. Und da stand zum Beispiel drin, dass es eine Trendwende gibt. Markus, du hast es erwähnt. Ungefähr 10% mehr haben sich jetzt an jungen Menschen gemeldet, die sich für den Wehrdienst interessieren oder den angetreten haben. Es sind ungefähr um die 20.000. Aber eine Abbrecherquote, also die Abbrecherquote ist auch immer noch ziemlich hoch. Und zwar fast jeder Vierte bricht dann frühzeitig den Wehrdienst wieder ab. Und das hat auch zu tun mit den schlechten Bedingungen, also mit den Kasernen, die nicht in gutem Zustand sind, mit den Infrastrukturmaßnahmen, die seit Jahren auf sich warten lassen in der Bundeswehr. Und ich denke, auch daran müsste man natürlich noch schrauben, dass man die, die sich überhaupt schon interessieren, auch hält.
Ja, und das hat auch Eva Högel immer wieder zu hören bekommen bei Truppenbesuchen. Ich war manchmal dabei, dass das eben gesagt wurde, dass beispielsweise die Aufstiegsmöglichkeiten nicht gut genug seien. Das Thema Bezahlung spielt dann auch immer wieder mal eine Rolle und dass dann eben diese hohe Abbrecherquote da ist. Ich glaube, generell müssen wir uns aber ehrlich machen, auch in der Politik. Wir werden an einer Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht vorbeikommen. Und das wird in meinen Augen zu wenig offen formuliert, auch gerade bei den Sozialdemokraten, die nämlich arge Bauchschmerzen damit haben. Da haben wir die nächste Baustelle in der SPD. Aber hinter vorgehaltener Hand Militärs oder auch aus dem Verteidigungsministerium hört man das immer wieder, sagen schon, es wird mit Freiwilligkeit nicht funktionieren. Und dann ist nur die Frage, wie gestalten wir diese Wehrpflicht aus? Großes Thema Männer, Frauen, Grundgesetzänderung, Zweidrittelmehrheit. Wie kriegt man das hin? Ich denke, wir werden da wandern in Richtung einer allgemeinen Dienstpflicht, so wie wir es eben früher auch hatten. Wer nicht zum Bund gegangen ist, der musste eben Zivildienst oder Ersatzdienst leisten. Also das sind meiner Ansicht nach die Modelle der Zukunft. Und der Generalinspekteur Carsten Breuer, der war kürzlich bei uns im Programm und der hat ja im Grunde da auch durchblicken lassen. Wir versuchen das jetzt erstmal, so wie sich die Politik das vorstellt, mit relativer Freiwilligkeit. Schwedisches Modell ist am Ende aber auch nicht ganz freiwillig. Versuchen da genügend Leute zu bekommen. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir sogar, weil wir die politischen Mehrheiten nicht haben, darüber nachdenken, ob wir die alte Wehrpflicht sofort wieder einsetzen, dass wir eben nur Männer ziehen, um, Markus, auf diese Zahl zu kommen, 30.000 im Jahr. Also wenn man diesen Weg gehen will, den wir in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gehen, dann muss man sich eben auch Gedanken machen, wie man das mit mehr Personal hinbekommt. Denn ich habe eben vom Schiff erzählt, also diese zusätzlichen Belastungen, die es da gibt, dass eben die Frauen und Männer 180, 200 Tage auf See sind, nicht am Stück, aber im Jahr gesehen. Und dass alles viel weniger planbar ist, die Freizeit weniger planbar ist. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat ein 9-jähriges Kind und ist dann eben oft auf See. Und die überlegt jetzt auch, ob sie den Dienst möglicherweise quittieren sollte. Also die Belastung gehen ja auch darauf zurück, und das hat auch Eva Högel immer wieder erfahren, dass es zu wenig Personal gibt, dass es dann keine zweite Mannschaft gibt, die die ablöst. Und die müssen dann eben Dienste schrubben und Überstunden machen.
Wobei ich mich ja dann schon frage, ob sich die SPD nicht gerade da total in die Tasche lügt. Also wenn ich dann so Leute höre wie Matthias Mirsch, die irgendwie sagen, nein, wir machen das jetzt freiwillig und in dieser Legislaturperiode wird es kein Pflichtelement geben, frage ich mich halt, ob man da irgendwie auf dem richtigen Dampfer ist. Aber Markus, bei dir gibt's noch einen Punkt, der ist interessant, auch aus Transparenzgründen für uns. Du bist ja nicht nur Verteidigungs- bzw. sicherheitspolitischer Journalist, sondern du bist ja auch Mitglied im Beirat für Fragen der inneren Führung bei der Bundeswehr, wo verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft zusammenkommen, um aus dem zivilen Umfeld ja zu beraten und in den Dialog zu treten. Was genau bewegt dich dazu?
Das ist, um das zunächst mal zu erklären, das ist ein ziviles Beratungsgremium des Bundesverteidigungsministers, gibt es seit Ende der 50er Jahre. Man wird in dieses Gremium berufen, es sind alle Berufsgruppen vertreten, es sind kooptiert einige Soldaten, die haben aber kein Stimmrecht. Dieser Beirat gibt Empfehlungen an den Minister, ist aber völlig frei, sich auszusuchen, was er da macht und was er empfiehlt. Wir arbeiten also nicht im Auftrag des Ministers, sondern es ist ein ziviler Beirat, in dem Lehrer, Pfarrer, Ärzte und eben auch Journalisten sind zum Beispiel. Und das wurde so eingerichtet, damit der Verteidigungsminister einen dezidiert zivilen Input auch hat und weiß, was auch die Zivilgesellschaft bewegt und wie sie mit der Bundeswehr umgeht.
Was gibt's denn da für Meinungen, wenn wir jetzt beim Thema Wehrpflicht nochmal sind, auch gerade die Kritik an der Wehrpflicht? Da gibt's ja meiner Ansicht nach so drei große Baustellen, die immer wieder angeführt werden. Eins unter anderem von Matthias Mirsch, der diesen ganzen Punkt mit: Die Bundeswehr ist nicht attraktiv genug. Wir haben nicht genügend Kasernen, wir haben keine Wehrerfassungsämter, Wehrersatzämter etc. etc., der auf die praktischen Aspekte abhebt. Dann gibt's, und das fand ich ziemlich interessant, aus von Vertretern von der Bundeswehr selbst, unter anderem Personen, die an der Bundeswehr-Uni in München unterwegs sind, die sagen, es kommt bei der Bundeswehr gar nicht so sehr auf die reinen Köpfe drauf an, auf die Zahlen, sondern wir brauchen ja auch Personen, die bestimmte Fähigkeiten mitkriegen, um eine funktionsfähige verteidigungsfähige, vielleicht am Ende sogar auch kriegstüchtige Armee dann zu bekommen. Und dann gibt es noch diejenigen, zum Beispiel Ole Niemann ist immer wieder gefallen, Podcaster, Journalist, der auf einer ganz grundsätzlichen Ebene Kritik daran übt, der zum Beispiel auch sagt, er hat ein Problem damit, die Freiheit, die würde er gar nicht mit seinem eigenen Leben verteidigen wollen.
Man schießt dort auf Menschen, von denen einen überhaupt nichts trennt, mit denen es einem auch keine Probleme bereitet hat, bisher friedlich nebeneinander herzuleben, und auf einmal soll man auf die schießen.
Und dann hat er noch dazu gesagt?
Niemand möchte unter Putin leben, aber die Frage, ist mir das das eigene Leben wert, ist nochmal eine deutlich andere, denn das Leben hat man nur einmal, dann ist man tot, wenn man es verliert. Und dementsprechend halte ich es für hochgradig legitim, dass, egal ob in der Ukraine oder hier, dass man da einfach sagt, nein, mein Leben ist mir das nicht wert. Ich weiß, dass es schlechter werden würde ansonsten, aber ich möchte auch nicht sterben dafür und ich möchte auch nicht töten dafür.
Das ist ja alles legitim. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist das Problem bei dieser Aussage? Wir werden sicherlich Möglichkeiten haben, wie wir das früher hatten, zu den Kriegsdienst, den Wehrdienst zu verweigern oder eben den Zivildienst dann zu machen. Und ich habe es ja eben gesagt, das kann doch eigentlich nur die Lösung sein. Die Babyboomer gehen ja nicht nur bei der Bundeswehr in den Ruhestand jetzt, sondern wir haben ja auch erhebliche Probleme im sozialen Bereich, die Krankenhäuser, in der Pflege. Und das war ja früher gang und gäbe. Also entweder ist man zum Bund gegangen oder man hat einen Zivildienst irgendwo im Krankenhaus beispielsweise geleistet oder auch im Naturschutz, Klimaschutz. Also von daher kann ich das nicht so ganz verstehen, diese Diskussion zu führen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Leute, sind wir wieder beim Thema Anerkennung von Bundeswehrsoldaten, die unsere Sicherheit, unser Leben in Freiheit auch gewährleisten. Und da habe ich persönlich dann auch zunehmend Respekt vor der Arbeit der Soldatinnen und Soldaten.
Warst du bei der Bundeswehr oder hast du Zivildienst gemacht?
Ich habe den Dienst beim Technischen Hilfswerk gemacht. Ich habe mich damals verpflichtet. Das hat aber weniger damit zu tun. Na gut, ich hätte mir vielleicht auch die Frage gestellt, wenn es drauf ankommt, bin ich in der Lage zu töten? Ich war auf einem katholischen Gymnasium und bin entsprechend sozialisiert worden. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber in meinem Fall war es so, dass ich schon als 14-Jähriger in einer Jugendgruppe beim Technischen Hilfswerk war und konnte mich dann da direkt verpflichten, wollte da weitermachen. Also das war der wesentliche Grund.
Warst du beim Bund, Markus?
Ich habe auch Zivildienst gemacht und 5 Jahre später, man verweigert ja den Wehrdienst hier und jetzt, wie das heißt, also zu dem Zeitpunkt, an dem ich verweigert habe, schon 5 Jahre später hätte ich das nicht gemacht, weil mir klar wurde, dass es eben auch Dinge gibt, die verteidigungswürdig sind und dass man für Freiheit auch einstehen muss. Und das, was dieser Herr Niemann an Haltung vertritt, kann nach dem kategorischen Imperativ von Kant gemessen eigentlich nicht die allgemein leitende Handlungsmaxime sein. Denn irgendjemand muss die Freiheit und den Wohlstand, den wir haben und dieses wohlregulierte Leben, das wir zum Großteil haben, das sehr viel besser aussieht an vielen anderen Teilen der Welt, auch verteidigen. Das muss wohl ganz klar sein. Und mit einer Totalablehnung ist es da nicht getan. Und was den SPD-Fraktionsvorsitzenden Miersch anbelangt, da lohnt es sich wieder, die Außenperspektive einzunehmen. Er sagt, wir verschieben das auf die nächste Legislaturperiode. Ja, aber viele Experten sagen, dass Putin bis Ende der 20er Jahre wieder angriffsfähig sein könnte und dass man für diesen Fall abschrecken muss und gewappnet sein muss. Das kann man nicht einfach so per Ordre de Mufti, nur weil man sich innerparteiliche Diskussionen ersparen will, dann auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag werfen. Denn wir wissen ja auch noch nicht mal, welche Koalition dann an der Macht sein wird und regieren wird.
Ja, du hattest das eben den Punkt gebracht, irgendeiner muss eben unsere Freiheit, unsere Demokratie verteidigen. Und da ist ja das Positive, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, du hast es eben eingeführt, dass es eine wachsende Zahl von Leuten gibt, die bereit sind, die sich melden, auch gerade jetzt in dieser Bedrohungslage, wo ja kein Mensch weiß, ob wir nicht doch mal in den Krieg reinrutschen und es wirklich ernst wird. Das war ja in Zeiten des Kalten Krieges, ja, da waren wir auch hin und wieder mal nah dran, da war das auch real, aber da hatte man doch doch überwiegend das Gefühl, naja, du schiebst da deinen Dienst bei der Bundeswehr, kann schon nicht viel passieren. Das hat sich ja geändert. Mhm. Und trotzdem, es reicht eben nicht, weil zu viele jetzt in den Ruhestand gehen, aber trotzdem sind sehr viele junge Menschen bereit, gerade jetzt zu sagen, ich will eben mein Land verteidigen, ich bin dazu bereit, trotz der Risiken, trotz der Gefahren. Und viele sagen mir dann immer wieder, ich möchte dem Land, meinem Land etwas zurückgeben. Das ist so ein zentraler Spruch, sage ich jetzt mal, ohne dass das abwertend klingen soll. Im Gegenteil, da höre ich dann immer auf, dass man sagt, dem Land was zurückgeben. Das kann man natürlich auch auf andere Art und Weise tun. Das hat Frank-Walter Steinmeier immer wieder gesagt, wenn er vom sozialen Pflichtjahr gesprochen hat. Ich kann dem Land auch im Krankenhaus was zurückgeben.
Ja gut, aber am Ende ist es natürlich schon so, dass nicht alle im Krankenhaus arbeiten können und wir müssen dann schon sehen, wie die Zahlen aussehen, die sich jetzt freiwillig melden. Ich muss sagen, ich würde diesen Einwurf von Herrn Niemann gerne nochmal sowohl persönlich als auch als Kulturjournalistin beantworten. Ich bin sehr, sehr dankbar über solche Beiträge, weil ich glaube, es sind diese Aussagen, an denen sich sowohl die Bundeswehr als auch die Gesellschaft messen lassen muss. Natürlich hat jeder Mensch nur sein eigenes Leben und das ist ja das, was auf dem Spiel steht. Würde ich mein eigenes Leben für die Gesellschaft geben? Und ich denke, wir sind alle auch kulturell geprägt von zum Beispiel der Künstlerin Käthe Kollwitz mit ihrem ikonischen Plakat Nie wieder Krieg. Das ist in den letzten Jahren so viel zitiert worden. Eine Künstlerin, die von den Nationalsozialisten verfemt worden ist, die im Ersten Weltkrieg ihren Sohn verloren hat. Reinhard May kann ich noch nennen mit seinem Lied Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Das hat viele Menschen in Deutschland geprägt, die Friedensbewegung in der evangelischen Kirche. Oder ich zum Beispiel habe in der Schule Antikriegsliteratur von Borchardt gelesen. Da gibt es dieses berühmte Gedicht, dann gibt es nur eins, wo man aufgefordert wird, Nein zu sagen, wenn jemand einen zur Aufrüstung oder zum Kriegsdienst auffordern will. Und ich bin in der Mitte der 80er Jahre geboren, also ich bin mit diesem Bewusstsein aufgewachsen, dass das alles vorbei ist, dass eine große Aufbruchsstimmung herrscht, dass die Staaten einfach in globaler Zusammenarbeit sich nicht mehr konfrontativ gegenüberstellen werden. Und unsere Lehrer in der Schule haben uns dahingehend auch sehr geprägt. Aber gleichzeitig denke ich, am Ende steht dann wieder die Frage, sind wir eine Solidargemeinschaft? Das ist auch bei anderen politischen Fragen so. Und auch da darf man natürlich für etwas sein, was einen vielleicht selber nicht betrifft oder wofür man schon zu alt ist. Auch bei Klimafragen oder Gesundheitsfragen darf man sagen, ich bin für das oder das. Und so ist es eben auch bei der Wehrpflicht. Selbst wenn man nicht mehr in dem Alter ist, wo man selbst Wehrdienst leisten würde, kann man sagen, ich finde es im Großen und Ganzen trotzdem richtig, dass wir im Falle des Falles uns verteidigen können. Und da kann ich dann Herrn Niemann auch ein Stück weit wieder nicht verstehen. Denn wenn jeder sagt, ja, ich habe eigentlich nichts gegen Russland und warum soll ich jetzt auf die schießen, dann frage ich mich, naja, sind denn die Gemeinsamkeiten so groß mit einem Staat, der die Menschenrechte missachtet und die Menschen, die sich frei äußern wollen, in den Kerker sperrt? Also das würde ich schon hinterfragen, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich mich da immer wieder hinterfragen muss oder dass ich die Gesellschaft auch immer wieder hinterfragen muss.
Ja, es gibt da noch einen Aspekt, weil du eben den Punkt Wohlstand gesagt hast, Markus. Es gibt ja bei Ole Niemann, wir haben jetzt nur zwei kurze Auszüge aus Der Tag, auch ein Podcast vom Deutschlandfunk gehört, wo Ole Niemann im März mit dabei war, wo er dann auch, ich teile das Argument ehrlicherweise nicht, aber ich kann schon auch ein bisschen verstehen, warum er es einbringt, wo er sagt, naja, diese Freiheit, diesen Wohlstand, den wir da haben, der gilt ja halt auch nicht für alle. Da sind ja halt auch nicht einfach alle dabei. Nicht jeder kann davon partizipieren. Menschen haben einfach sehr unterschiedliche Möglichkeiten dabei. Und ich finde, das ist halt ein Punkt, den sollte man in puncto sozialer Gerechtigkeit dann halt auch nicht außer Acht lassen. Und was man halt auch noch hat, ist eine Generationengerechtigkeit. Es gibt Zahlen, unter anderem von YouGov, die sind veröffentlicht worden, wo 58% aller befragten Deutschen sagen, ja, sie sind im Kern für eine Wehrpflicht. Wenn man sich dann aber diejenigen anschaut, die es dann betreffen würde oder am ehesten betreffen würde, die 18- bis 29-Jährigen, da sind dann 61% dagegen. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch, es gibt eine nicht repräsentative Umfrage zum Beispiel vom Mitteldeutschen Rundfunk, weil wir auch immer wieder so ein bisschen schauen, wie steht man in Ostdeutschland dazu. Die ist vom vergangenen Jahr 24. Also das heißt, die Debatte war da noch in einigen Punkten nicht ganz so weit. Und da ist es ein ähnliches Bild. 68% der Älteren, der Rentner sagen, oh, sie könnten sich eine Wehrpflicht gut vorstellen. Und nur 32% der 16- bis 29-Jährigen, also auch wieder die Gruppe, die es betrifft, wären dafür. Also da frage ich mich dann halt schon, wenn ich mir so Leute anschaue wie Friedrich Merz, wie Boris Pistorius, Ist das nicht eine Generation von Boomern, die sich dann das Leben auf Kosten der jungen Generation so ein bisschen einfach macht und diese Verantwortung dann auch noch abwälzt?
Also zunächst mal muss man darauf hinweisen, dass von 1957 bis 2011 sich jeder Jahrgang in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Thema Wehrdienst, Ersatzdienst auseinandersetzen musste. Das war ein völlig normales Ding. Zweitens, es steht in unserer Verfassung. Es hat Verfassungsrang, dass wir Streitkräfte zur militärischen Verteidigung aufstellen können, dass der Bundestag das kann. Parlamentsarmee, Stichwort. Und drittens muss ich sagen, ich verstehe jeden, der davon betroffen ist. Das ist schon klar. Ich habe mir das aber auch nicht ausgesucht. Und wenn man jetzt über die Babyboomer spricht, muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass die es waren, die eben dieses damalige 495.000 Mann her aufrechterhalten haben. Dass die es waren, die die Gesellschaft resilient gemacht haben, weil sie im Krankenhaus, beim Technischen Hilfswerk oder sonst wo ihren Zivildienst geleistet haben. Das ist jetzt nichts besonders Erschreckendes und Schlimmes. Und insofern finde ich die Zahl von über 30% Zustimmung bei dieser jungen Gruppe schon ziemlich ermutigend.
Ja, ich finde das auch ein bisschen schräg. Also was sollen die denn antworten, wenn du als 16, 18, 19, 20-Jährige gefragt bist? Bist du dann begeistert, dass du da ein Jahr zur Bundeswehr gehen sollst oder ein Jahr eben ins Pflegeheim gehen sollst? Da hast du natürlich andere Pläne. Da hast du vielleicht die Schule hinter dir, da möchtest du reisen, da machst du vielleicht Work and Travel, da hast du ein Studium vor dir. Also wenn ich so gefragt werde, natürlich bin ich dann dagegen. Also auch in dem Alter. Und das ist doch völlig
Freiheitseinschnitt.
Natürlich. Trotzdem müssen diese Zahlen uns doch ein Ansporn sein. Also das wirft ja die Frage auf, wie können wir die jungen Menschen an diesen Entscheidungen teilhaben lassen? Und das wirft wiederum die Frage auf, ist es nicht bei anderen politischen Themen genauso? Und da, finde ich, könnte man schon noch ein bisschen mehr hingucken, also auch bei Klimafragen oder anderen Gerechtigkeitsfragen, ja, dass man nicht einfach so über junge Menschen, über die Köpfe der jungen Menschen hinweg entscheiden darf, man muss sie auch in irgendeiner Weise beteiligen.
Ja, natürlich. Da kann ich den jungen Menschen nur raten, geht zur Wahl. Geht zur Wahl und wählt mit. Das ist nämlich die Wählergruppe, die am wenigsten zur Wahl geht. Das muss man auch sagen. Das ist relativ klar, dass junge Leute, dass die Rentner wählen, ja, und eine große Macht haben deswegen auch, ist nicht nur aufgrund unserer Demografie, sondern schlicht und ergreifend, dass je älter die Leute sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zur Wahl gehen. Das kann ich nur empfehlen den jungen Leuten, das ist auch richtig so.
Dann hast du natürlich die Geschichte, dass die Linkspartei gerade bei den Jungen bei der letzten Bundestagswahl erheblichen Zuspruch bekommen hat. Die ist gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Sozis tun sich da schwer und die auch aus solchen Überlegungen heraus wird da eine Diskussion geführt. Der Juso-Chef Philipp Türmer ist ja dezidiert gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also da schielt man ja auch in Richtung jüngere Wähler. Da hat die SPD ja viel zu wenige, pardon. Das ist eine Partei, die von den Alten überhaupt noch gewählt wird.
Aber ich finde die Frage doch eigentlich ziemlich relevant, weil das habe ich mich auch gefragt im Anflug auf diesen Podcast. Wäre es nicht jetzt an der Zeit, dann irgendeine Art von Diskussionsraum zu schaffen, jetzt mal abseits der reinen Wahlbeteiligung, wo es Möglichkeiten gibt für 16-Jährige oder auch für 18-Jährige, dort halt mal irgendwie mitzureden bei einer wirklich auch sehr relevanten Frage? Wäre das nicht auch demokratietheoretisch eigentlich mal total gegeben?
Was heißt mitreden? Ist natürlich, soll man mit allen ins Gespräch treten. Da muss man politisch für werben, das ist schon klar. Da muss man auch dann teilweise mal den Opportunismus der Linken und der AfD außer Frage lassen und das außen vor lassen. Da bedarf es politischer Führung. Das ist das eine. Selbstverständlich kann sich ja jeder einbringen und sollte es auch tun. Das Thema sollte an den Schulen auch angesprochen werden. Im Rahmen des Staatsbürgerkundeunterrichts oder politikwissenschaftlichen Unterrichts auf jeden Fall. Nur, was jetzt nicht geht, ist, dass wir die Wählerschaft aufdröseln danach, wer jetzt von einem bestimmten Problem betroffen sein könnte und wer nicht. Beim schwedischen Modell ist zum Beispiel so, da ist jeder dienstpflichtig zwischen 18 und 70 Jahren. So.
Könnte das Modell dann für Deutschland sein? Also, dass da jeder seinen... Beitrag tut. Also man hört schon den BDI wieder mit Fachkräftemangel, hat man direkt wieder im Hintergrund, aber aus Gerechtigkeitsfragen, warum eigentlich nicht?
Da hat man Gestaltungsraum, das ist vollkommen klar und das soll auch so sein. Die wichtigste Frage ist allerdings tatsächlich, und da hat der Frank ja schon darauf hingewiesen, die jetzt nicht gelöst werden kann, weil die Mehrheiten nicht da sind, dass eben Frauen und Männer gleichermaßen dann Dienst leisten und das eben auf alle ausgedehnt wird. Aber das kommt garantiert nicht, diese Legislaturperiode.
Ja, und da müsstest du eben auch die Linkspartei überzeugen. Und das würde meiner Ansicht nach nur, wenn überhaupt, über den Weg gehen, verpflichtendes, soziales Ja, also egal, was du machst, eben Wehrdienst oder sozialer Dienst.
Weil vielleicht für den Hintergrund, man müsste dafür das Grundgesetz ändern und dafür braucht man dann eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Schönen Gruß sozusagen vom Sondervermögen, was man ja eben aus diesen Gründen noch mit der Besetzung des alten Bundestags beschlossen hat, weil man ja ahnt, welche Sprengkraft, welche Schwierigkeiten sowas dann halt hat. Aber mich würde auch jetzt so in Richtung Abschluss dieser Runde nochmal interessieren, was ihr glaubt, was in dieser Legislaturperiode passieren wird. Werden wir eine Wehrpflicht sehen vor 2029, wo ja dann die nächste geplante Bundestagswahl kommen wird, ja oder nein?
Also für Männer werden wir es sehen. Das wird sich in einem Jahr schon entscheiden, ganz klar. Mit der Freiwilligkeit geht es einfach nicht. Und nochmal die Außenperspektive einnehmen, die Bedrohungslage wird nicht besser. Wir haben es gerade mit Ach und Krach geschafft, 5000 Mann eine Brigade in Litauen zu stationieren. Der General Breuer, der Chef, sagt einfach, wir sind blank, das Heer ist blank. Wir haben eine akute Bedrohungslage und wir müssen abschrecken, damit es nicht zu Falschkalkulationen von Putin kommt, der dann glaubt, die NATO auf irgendeine Art und Weise spalten zu können oder leichtes Spiel zu haben. Wir müssen uns diesem Problem stellen und das wird auch die SPD dann in einem Jahr erfahren. Denn nochmal, wir haben das 10 Jahre versucht, mit Freiwilligkeiten Aufwuchs hinzukriegen, hat aber nicht funktioniert.
Ich finde eine Prognose sehr schwer, aber wenn ich die letzten 20 Jahre der deutschen Politik mir angucke, dann sind sie doch immer von einem großen Pragmatismus geprägt. Und wenn die Bedrohungslage so bleibt, dass man damit rechnen muss, dass Putin die NATO in den nächsten Jahren oder in den nächsten 5 Jahren angreifen könnte, also wenn sich daran nichts ändert, dann glaube ich schon daran, dass es Mehrheiten in Deutschland dafür geben wird und man dann auch dazu übergeht und die Mehrheit der Deutschen auch wahrscheinlich eine große Zahl von jungen Menschen die Sinnhaftigkeit eines Wehrdienstes erkennt. Ja, das wäre so meine Prognose.
Ich befürchte, dass es auch in die Richtung geht, Wiedereinführung der alten Wehrpflicht, weil das einfach schnell und unkompliziert gehen würde. Ich fände das schlecht. Das würde eben bedeuten, nur Männer würden gezogen. Du hättest auch wieder möglicherweise das Problem, zumindest am Anfang der Wehrgerechtigkeit. Wenn du einen ganzen Jahrgang ziehen musst und dann könnte man nur 5000 ausbilden, wie willst du dann differenzieren, wer da genommen wird? Ich fände es aber vor allen Dingen schlecht und ihr habt das ja gemerkt, ich bin ein Verfechter eines verpflichtenden Gesellschaftsjahr, wie immer man das nennt, und ich würde mir wünschen und ich habe die Hoffnung, dass auf politischer Ebene da vielleicht doch noch ein Weg gefunden wird, dass man da über diese Möglichkeit eine Zweidrittelmehrheit bekommt. Männer und Frauen müssen irgendeinen Dienst, wie auch immer, absolvieren. Das ist meine Hoffnung, dass man es hinbekommt. Markus, du hast eben gesagt, werden wir nicht schaffen in dieser Legislaturperiode.
Und es wäre ja auch tatsächlich ein wirklicher Rückschritt, die alte Wehrpflicht wieder einzuführen. Also ein allgemeines Dienstjahr, wo auch Frauen mit einbezogen werden, das würde unserer Gesellschaft jetzt viel mehr entsprechen. Und ich denke auch, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich die Bundeswehr, die um junge Menschen werben musste, auch ganz andere Ausbildungsmethoden in den letzten Jahren ausprobieren musste. Viel mehr um die jungen Menschen, ja, um sie werben musste. Und wenn man jetzt wieder dazu übergeht, dass es einen verpflichtenden Dienst gibt, dann habe ich Sorge, dass man da vielleicht in alte Muster zurückgehen könnte. Also auch das wäre natürlich anders, wenn auch der Wehrdienst an sich reformiert und modernisiert werden würde.
Also viele offene Fragen zeigen sich da noch am Horizont. Ich bin sehr gespannt, wenn es dann mal vorliegt, das neue Wehrdienstgesetz, wie auch immer es dann heißen wird. Ich vermute, dass es dieses Jahr noch kommen wird und dann möglicherweise ab dem nächsten Jahr sogar schon in Kraft tritt. Das heißt, das zweite Halbjahr wird in diesem Punkt der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik sicherlich wahnsinnig spannend. Ich sage herzlichen Dank in die Runde an Elena Gorges, Markus Pindur, Frank Kapellan. Das war sie, die Folge 429 des Politikpodcasts zur Frage, mit oder ohne Pflicht, wie sieht sie aus, die Zukunft der Bundeswehr? Wir freuen uns natürlich auf Zuschriften, auf Meinungsbekundungen, vielleicht auch auf eigene Erfahrungen, die ihr gemacht habt bei der Bundeswehr oder in den Ersatzdiensten, vielleicht auch beim Technischen Hilfswerk. Das kann man alles schreiben an die E-Mail politikpodcast@deutschlandfunk.de oder natürlich auf dem bewährten Kanal Signal oder WhatsApp unter der Nummer 0160 9130707. Und einen herzlichen Dank natürlich noch an Moritz Metz in der Regie und in der Redaktion und an Ralf Seidler für die technische Unterstützung. Ja, dann vielen Dank und bye bye.
Danke, tschüss.
Bye bye.